auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir sitzen hier in Frankfurt in der Villa Orange und reden über das Übersetzen von globalen Literaturen. Und heute geht es nach Angola. Dort spielt Yara Nakahanda Monteros Schwerkraft der Tränen. Übersetzt wurde es von Michael Kegler, mit dem ich hier heute sitze. Hallo Michael.
Ja, hallo.
Michael Kegler ist Übersetzer aus dem Portugiesischen und außerdem mit uns am Tisch sitzt Anita Jafari. Sie war lange Jahre Geschäftsleiterin von Litprom und auch Mitglied in der Jury des Weltempfängers, der alle drei Monate Literatur aus Lateinamerika, Asien, Afrika und der arabischen Welt empfiehlt. Hallo Anita.
Hallo.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Und bevor wir nun ins Gespräch einsteigen, stelle ich noch kurz die Autorin und ihren Roman vor. Yara Nakahanda Monteiro wurde 1979 in Nuambo in Angola geboren, lebt aber seit sie 2 Jahre alt ist in Portugal. Und sie hat einige Zeit im Bereich Personalwesen gearbeitet, bis sie dann 2015 entschieden hat, sich dem Schreiben zu widmen. Und sie sagt über Schwerkraft der Tränen, das ist ihr erstes Buch, dieses Buch sei 100% Autobiografie und 100% Fiktion. Und diese Verbindung merkt man schon, wenn ich sage, worum es geht. Denn es geht um Vitória Queiroz da Fonseca, sie wurde ebenfalls in Angola geboren, 1978, ist aber in Portugal aufgewachsen und zwar bei den Großeltern. Und sie lässt die Frage, was mit ihrer Mutter Rosa ist, nicht so richtig los, denn sie ahnt oder sie glaubt zu wissen, dass ihre Mutter das Land Angola mehr geliebt hat als sie und sie will einfach herausfinden, warum sie damals zu den Großeltern gebracht hat und was mit ihr überhaupt passiert ist und verschwindet dann 2003 kurz vor ihrer Hochzeit aus Portugal, reist nach Luanda und begibt sich auf die Suche ihrer Mutter, die als Kämpferin im Unabhängigkeitskrieg dort geblieben ist. Und Anita, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hättest, über diesen Roman zu sprechen, hast du sofort gesagt, ja. Warum?
Ja, es hat mich auf eine ganz merkwürdige Weise reingezogen in dieses Buch, was erstmal so ganz harmlos anfängt, sehr, wie soll ich sagen, linear, traditionell erzählt, berichtet fast von dieser Suche einer Tochter nach ihrer Mutter, die eine heftige Geschichte hat, denn die Mutter hat sich offensichtlich als Unabhängigkeitskämpferin entschieden gegen ihre Tochter, hat sie einfach bei den Großeltern gelassen. Und jetzt versucht diese Person, die Ich-Erzählerin, diese Leerstelle in ihrem Leben zu füllen. Und sie nimmt uns eigentlich sofort mit auf die Reise. Und was so harmlos, sag ich mal, harmlos erzählt beginnt, weitet sich dann ganz schnell in verschiedene, auch sprachlichen Register, so dass wir mitbekommen, wie es dazugeht. Wir sind sofort drin in diesem Luanda, was sie abstößt und fasziniert. Und gleichzeitig nimmt sie uns mit in, also ich habe es als so eine Art Kraftfeld empfunden, ihre Umgebung. Und das gibt ihr eigentlich auch die Kraft, so weiterzumachen. Also die Leute da leben nach den europäischen Maßstäben eigentlich im absoluten Chaos. Aber in diesem Chaos gibt es auch Kraft, die sich auf sie überträgt. Und das ist faszinierend, das mitzuerleben. Also das hat mir gefallen an diesem Roman. Ja.
Und wie ging es dir, Michael, so beim ersten Lesen?
Ich schließe da mich gleich an, weil es hat mich auf ziemlich vielen Ebenen berührt, dieses Buch. Ich habe das, ich bin eine Weile um das Buch rumgeschlichen, weil das heißt auf Portugiesisch Essa Dama Bat Bué. Und ich dachte, es wäre so ein Großstadtbuch über Luanda, über hippe Leute und so. Ich bekam es tatsächlich vom Verlag geschickt. Und es hat mich auf vielen Ebenen berührt. Zum einen diese Geschichte, die eine andere erzählte Geschichte über Angola ist, als die Geschichten, die ich vorher übersetzt hatte, die alle von Männern geschrieben waren. Dann diese immer noch schlecht erzählte, also insgesamt schlecht erzählte Geschichte über die Guerilla, ja, dem eine neue Facette zuzufügen und zwar auch wieder die Stimme der Frauen oder die Perspektive der Frauen. Das war, fand ich sehr, sehr wichtig und sehr gut, weil es lässt auch immer noch viele Fragen offen. Dieses, eine Frau geht in die Guerilla, gibt ihr Kind ab, ja, was Männer ununterbrochen gemacht haben. da wird es zum Thema, ne? was Angola betrifft, was ist eigentlich aus unserer Revolution geworden? Das ist eine Sache. Und dann natürlich dieses Verhältnis Portugal-Angola. Was haben wir damit zu tun? Die Perspektive der Autorin. Bin ich Portugiesin oder der Autorin oder der Protagonistin? Ja, bin ich Portugiesin? Bin ich Angolanerin? Geht vielleicht beides? Ja. Ja, das sind so einige der Schichten in diesem Buch, wo ich gesagt habe, jo, das ist richtig gut.
Tatsächlich ging es mir ähnlich. Also mich hat vor allem auch dieser Erzählstil so mitgerissen. Ich konnte mich da ganz schwer, ich habe dieses Buch quasi das erste Mal so in einem Rutsch durchgelesen, weil ich es gar nicht zur Seite legen konnte. Das hat sowas, ich finde dieses Chaos in Luanda, aber auch dieses Kosmopolitische spiegelt sich total wieder. Und dann die Partys, man hat so das Gefühl, man ist dabei. Und es gibt aber natürlich auch so Diskussionen über Politik und ja so eine Atemlosigkeit die ganze Zeit. Und da würde mich dann auch interessieren, wie findest du dann so den richtigen Tonfall für so eine Übersetzung?
Tja, ich glaube, also ich bin mehr denn je der Ansicht oder immer mehr der Ansicht, dass gute Bücher einen als Übersetzer an die Hand nehmen. Ja, das ist, ich muss schon einfach gucken, wie schreibt die Autorin und muss, ja, orientiere mich einfach daran, ja. Es ist, glaube ich, auch ein Stück Glücksfall dabei, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Listen mache und sage, hier so muss dieser Tonfall laufen, sondern bei einem anderen Buch, auch einem angolanischen lustigerweise, habe ich tatsächlich mal 3 Kapitel kalt gelöscht, als ich gemerkt habe, ich habe den Ton nicht, ja. Also ist da jetzt nicht passiert, aber wenn ich jetzt höre, ich hätte ihn offensichtlich getroffen, dann bin ich auch immer ganz happy und erleichtert. Das ist natürlich auch, ich meine, man läuft ja so ein bisschen, man tastet sich ja so ein bisschen voran. Ne? Aber das Buch hat mich berührt und deswegen, glaube ich, kann man auch einfach der Sprache folgen und vertrauen. Das ist ja, glaube ich, bei guten Büchern auch so, dass man auf die Sprache vertraut. Und
naja, du musstest ja in deinem Tonfall auch die Register treffen, denn sie hat ja verschiedene, ne? Mhm. Wie gesagt, am Anfang ist es fast so eine Art Bericht, ja, wo so eine Mischung, finde ich, aus Ich-Erzähler, aber auch allwissende Erzählerin da reinkommt, weil die Erzählerin weiß eigentlich mehr, als sie wissen kann. Und dann kommen diese Monologe, die sie in ihrem Kopf hält, ja, die so atemlos eben sind, ohne Punkt und Komma. Das ist eigentlich eine ganz andere Sprache. Ja, und du sagst aber, es ist dir ganz leicht gefallen, dem zu folgen.
Ich weiß nicht, ob es mir leicht fällt, aber ich glaube, ich habe mit der Zeit so ein bisschen, also meine Methode ist schon so ein bisschen, mich wirklich einzulassen. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern sehr einzulassen, auch körperlich auf so ein Buch. Ne? Also das habe ich jetzt, ist jetzt nicht bei Yara Monteiro zum ersten Mal passiert, sondern ich hatte ja vorher meinen Buddy Luis Rufato zu übersetzen und da kommt man irgendwann drauf, dass man sagt, man muss sich auch körperlich auf so ein Buch einlassen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen da auch passiert. Ja, das sind völlig unterschiedliche Register, je nach Szenen. Sie wechselt ja sogar im Buch mal die Perspektive, wo sie irgendwann mal sagt, ich glaube, das ist auch Koketterie, wo sie sagt, so hoch habe ich gar nicht gemerkt. Natürlich hat sie es gemerkt, aber ja, man wird damit mitgerissen und muss einfach sehen, ja, man darf nicht ein Buch einfach immer im selben Ton übersetzen. Ist klar, wenn es nicht im selben Ton geschrieben ist, muss man sich auf den Ton einlassen. Genau, ist ja auch sehr Poetisches da drin. Ne? Und
aber gerade zu diesem Gedankenstrom, den sie hat, das ist mir auch aufgefallen. Sie liegt dann ja irgendwann in Luanda auf der Matratze im Zimmer mit den Töchtern der Freundin ihrer Tante und kann nicht einschlafen, weil sie dieses Gedankenkarussell nicht abstellen kann. Das sind so ungefähr 3 Seiten, auch alle ohne Absatz. Es gibt zwischendurch Punkte, aber ganz wenig. Also ein Satz zieht sich wirklich fast über 3/4 der Seite. Und da würde mich wirklich interessieren, passt dann sozusagen der Rhythmus des Deutschen zu dem Portugiesischen oder musstest du so die Zeichensetzung verändern sozusagen? Also musstest du sagen, nee, im Deutschen brauchen wir hier schon einen Punkt, während man im Portugiesischen auch mit einem Komma auskäme.
Sozusagen. Also die Szene ist natürlich krass, die ist halt besonders, weil sie halt einfach auch völlig abweicht von allem anderen, auch von Erzählstrukturen. Es ist halt so ein Stream of Consciousness von einer ganz klaren Situation, es ist wie so ein Fiebertraum. Ja, sie ist ja eigentlich mehr oder weniger zufällig, nicht zufällig, aber wirklich holter die Polter in Luanda gelandet. Das ist alles ganz anders, als sie es erwartet hat. Es ist, liegt alles in Trümmern, was hinter ihr ist und was vorher ist, liegt auch in Trümmern. Ja, man muss in so einem Fall natürlich gucken, wie liest sich das am Ende auf Deutsch. Ja, das Portugiesische hat die Möglichkeit, sehr, sehr viel mit Kommas zu machen. Ja. Oder auch einfach mal Kommas wegzulassen. Ne. Das können wir im Deutschen nicht immer machen, aber ich versuche dem schon zu folgen, um dann am Ende für mich festzustellen, okay, das gibt das wieder, was ich glaube, was die Autorin damit ausdrücken wollte oder was die Protagonistin in dem Moment empfindet. Ne. Dass man hier und da ein Komma reinmachen muss oder einen Punkt, ist, glaube ich, ist selbstverständlich, weil ja, ich will ja jetzt keine Stilübung oder sowas da reproduzieren, sondern einfach, da ist ein Inhalt. Ne.
Diese Nacht kommt relativ am Anfang von dem Buch und da hatte das Buch mich völlig. Also da wusste ich, okay, das ist ein Buch, das finde ich toll, weil ich das auch als sehr originell tatsächlich empfunden habe. Es gibt ja dann später aber einen ganz klaren Wechsel in der Erzählperspektive. So auf den letzten knapp 100 Seiten wird ja dieses Ich zu einer autorialen Perspektive, zu einer personalen Perspektive auch. Wie habt ihr diesen Wechsel der Erzählperspektive gelesen?
Ich habe ihn beim ersten Lesen erst relativ nach ein paar Seiten Lesen wahrgenommen. Ne? Es gibt, das passiert ja in dem Moment, wo sie in Luanda ins Flugzeug steigt und nach Uamo fliegt, in ein anderes Ambiente, und da geht's dann richtig los. Ja, da ist sie aus Luanda raus, aus diesem Faszination, aus diesem Chaos, aber auch diesem hippen Chaos, in dem sie sich da befindet, das sie auch irritiert. Und dann geht's jetzt los, jetzt sucht sie die Mutter. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist wirklich jetzt auch eine Distanzierung. Ich stelle mich als Erzählerin, als Erzählstimme neben mich und kann gar nicht das, was da passiert, in der ersten Person erzählen. Ne? Das ist aber eine wilde Interpretation von mir. Ich finde das sehr gut gelöst. Die Autorin, also ich habe sie dazu gefragt, ja, und sie hat dann gesagt, oh, habe ich gar nicht gemerkt.
Okay,
und damit war das. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber sie hat dazu eigentlich, also mir jedenfalls, nichts erzählt über diesen Perspektivwechsel. Ne? Aber ich glaube, dass das schon damit zu tun hat, dass man solche Geschichten tatsächlich, die gehen ja auch, wenn man, also man muss sich in die Figur reinversetzen, das geht ja schon unglaublich nah. Ne? Also ich suche eine Mutter, die mich ausgestoßen hat, begegne anderen Frauen, die eigentlich im Elend leben, aber auch eine unglaubliche Kraft machen. Es passiert unheimlich was. Da gibt es vielleicht irgendwann einen Moment, wo man das aus einer dritten Person erzählen muss, weil es einem doch zu nahe geht. Also so eine Interpretation hätte ich dafür.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie sagt, so hoch habe ich gar nicht gemerkt, das kann natürlich nicht so sein. Aber ich glaube, Schriftsteller werden schon auch geführt von ihren Figuren. Und dass sie da einfach hingeführt wurde zu dieser Erzählperspektive, weil es gar nicht anders ging mehr. Also die Figuren diktieren ja den Schriftstellerinnen schon auch, was sie zu tun oder zu lassen haben. Ne? Und das könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das genau passiert ist, ja. Luanda, also die Orte sind ja da auch eigentlich Protagonisten in diesem Roman. Ne? Luanda spielt eine sehr wichtige Rolle. Wir kommen auch wirklich in diese Stadt mit all ihren Facetten, diesem schönen Teil am Meer für die Reichen und dann das Runtergekommene etc. Und Michael, wir haben vor Jahren mal ein Gespräch gehabt über das Übersetzen von Agualusa, also der eben auch Angolaner ist. Und damals hatte ich dich gefragt, ob du mal da warst. Und da hast du gesagt, nö, das kann ich mir gar nicht leisten. Nee, ich kann das auch so, also ganz mal verkürzt gesagt. Und jetzt, wie ging es dir jetzt? Ich weiß, dass du inzwischen mal da warst.
Genau.
Und fandst du das wichtig fürs Übersetzen, weil eben die Stadt, diese Orte so eine Wahnsinnsbedeutung haben?
Ich fand es in dem Moment tatsächlich wichtig, ja. Also, und das hat mir sehr geholfen bei diesem Buch auch, weil ich war auf Einladung des Goethe-Instituts in Luanda, auch eine lange Geschichte, die abendfüllend ist, und war erstmal erstaunt, dass ich am Flughafen gar nicht irgendwie dieses Luanda gesehen habe, was ich aus den Büchern kannte. So dachte, das ist viel weniger krass. Und dann aber bin ich auch ein bisschen durch Luanda gestreift und habe gemerkt, es gibt genau diese krassen Ecken und kann mich ein bisschen besser orientieren, vielleicht in der Innenstadt, als in dem, was man so per Google Earth oder sowas sieht. Ne? Insofern hat es schon was geholfen, einfach dieses Nachtleben zu sehen, diese krassen Unterschiede auch. Doch, also es hilft natürlich, wenn man mal da war. Ich glaube, ich hätte es natürlich auch machen können, wie den Worten der Autorin folgend. Ja. Ich weiß immer noch nicht genau, wo dieses Gebäude steht. Ich habe es natürlich nochmal versucht, ich habe es gesucht auf der Landkarte. Ich war aber dafür auch noch nie in Uambo. Und ich glaube auch, dieses Uambo, was sie beschreibt, ist auch ein anderes Uambo, als ich es sehen würde, wenn ich da hinfliegen würde. Ne?
Das ist ja sowieso auch eine Sache, die wir ansprechen müssen, denn die Erzählerin sagt ja quasi im ersten Kapitel, stellt sie sich vor und dann die letzten drei Sätze sagt sie einmal ihren Namen und dann: ich bin eine Frau, ich bin schwarz und du bist ein Mann und du bist weiß. Und hast du dich vor der Übersetzung gefragt, ob du das jetzt übersetzen, also ob du der richtige Übersetzer für dieses Buch bist? Mhm,
tatsächlich, also ich, nicht nur ich habe mich gefragt, sondern ich wurde gefragt sozusagen. Und der Verlag, gerade der Heimann Verlag, achtet halt sehr auf solche Dinge. Ja. Und an sich, dass ich überhaupt der Übersetzer dieses Buches wurde, hat damit zu tun, dass das gefragt wurde: Kegler, hast du eine Idee, wer dieses Buch übersetzen könnte? Wir suchen eine Übersetzerin, die passt zu dieser Person. Und wir haben lange geredet. Und ich habe auch einige Kolleginnen vorgeschlagen, die, ich weiß jetzt nicht die Motivationen immerhin, aber es ging auch einfach darum, dass Leute keine Zeit hatten oder sowas. Ne? Und ich habe mich dann am Ende oder irgendwann im Laufe des Gesprächs, habe ich immer mal wieder einfließen lassen, dass mir dieses Buch sehr viel sagt. Ja, und dass es mich sehr berührt und dass es auch im Dialog steht mit vielen Büchern, die ich vorher übersetzt habe. Was auch ganz klar ist, da sind auch Bezüge einfach drin zu Dingen, die man vorher gelesen hat oder die ich auch vorher gelesen habe, die Autorin vorher gelesen hat. Und irgendwann kristallisierte sich das raus, dass ich das machen würde. Und ich finde das auch ganz gut. Wie gesagt, ich finde dieses Identitätspolitische sehr, sehr wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, dann zu sagen, okay, wir haben da jemanden, der kann das, glaube ich, machen, auch wenn er eben keine schwarze junge Frau ist, sondern genau das Gegenteil letztendlich, ne?
Ich finde das tatsächlich auch, dass diese, also ich finde das zu hinterfragen wichtig und ich finde es aber auch wichtig zu sehen, dass es auch dabei einfach um Zugänge geht. Also indem man es hinterfragt, hinterfragt man auch, wer hat überhaupt Zugang zu bestimmten Aufträgen, und man müsste dann vielleicht auch fragen, warum gibt es denn doch verhältnismäßig wenig junge schwarze Frauen, die ins Deutsche übersetzen. Es gibt natürlich welche, aber es sind wenige, und woher kommt das? Es hat ja auch viele strukturelle Bedingungen einfach.
Genau, diese strukturellen Bedingungen. Also wie gesagt, das sind auch so alles viele Dinge, die mir auch im Vorfeld durch den Kopf gingen. Und ich möchte auch nicht eben so lapidar sagen, ja, haben wir nicht. Ja, es werden auch schwarze Übersetzerinnen aufkommen. Ja, aber in diesem Moment, in dieser Zeit, in diesem halben Jahr, in dem dieses Buch fertig werden wollte, fiel uns niemand ein. Und ich möchte mich auch nicht als Notlösung irgendwie betrachten in diesem Buch. Ich habe es gemacht und ich habe es mit großer Freude gemacht. Und ich glaube auch, die Autorin hatte irgendwo von mir gehört und sagte, auch kann das nicht der Michael Kegler machen und so. Was ich meine, es hat auch damit zu tun, dass den Leuten halt mein Name in Portugal oder so einfällt. Ne? Aber ich habe halt viel mit ihr gesprochen, auch über bestimmte Passagen in dem Buch. Und ich glaube, wir haben das einfach auch gemeinsam gelöst.
Ne? Ja, das hat ja auch was mit Zugang zu tun, also dass du eben bekannt bist, weil du eben schon einiges übersetzt hast und eben auch aus Angola. Also in dem Zusammenhang wollte ich dich auch mal fragen, du warst ja da, hast viel schon übersetzt, auch gerade Agualusa und so weiter, aber musstest du denn trotzdem noch viel recherchieren, so ganz für dich? Also jetzt unabhängig von den Fragen, die du an die Autorin stellen konntest.
Ja, ein bisschen hat man natürlich recherchiert, weil diese Geschichte ist natürlich präsent. Ja, die Geschichte, ich glaube, aller Unabhängigkeitsbewegungen, aller postkolonialen Staatengebilden sind ja extrem widersprüchlich. Also, ne, und gerade in Angola geht's halt auch eben um dieses: wir haben eine Revolution gemacht, aber die ist gescheitert. Also gescheitert insofern, als sich bestimmte Eliten dann bereichert haben. Ne, was ist da dran noch irgendwie das, was wir mal haben wollten? Ehemalige Guerilleros, insbesondere Männer, sagen, ja, das ist ja doch gar nicht das, was wir eigentlich mal vorhatten und so. Ich lese eigentlich immer dazu. Ja, jetzt speziell zu dem Buch ist es, glaube ich, auch, in dem Buch steht ja das drin, was ich erstmal wissen muss. Ne? Und ein paar Fragen dazu kann ich der Autorin stellen und hier und da in der Literatur mal nachschlagen. Aber es ist ja auch kein historischer Roman. Es ist ja ein Roman über eine Person oder über eine Suche, über so viele Dinge vor historischem Hintergrund. Ne?
Und zu diesen Titeln, die du schon übersetzt hast, du hast es ganz am Anfang auch schon gesagt, du hast schon einiges aus Angola übersetzt, zum Beispiel Agualusa oder auch Die Durchsichtigen von Onjaki, das fand ich damals sehr toll. Und das waren aber alles Männer. Und dann kam eben Montero als Frau. Was hat sie, was die anderen nicht hatten? Also hat das deinen Blick auf die Literatur aus Angola oder auf das Land oder so irgendwie so verändert? Oder?
Ja, es gibt ja eine andere angolanische Schriftstellerin, die ich sehr verehre und von der ich auch was übersetzt habe, die aber letztendlich von einem anderen Übersetzerinnen-Team, also ein Mann und einer Frau übersetzt wird, die Lyrikerin Ana Paula Tavares. Und also insofern ist es nicht die erste Angolanerin, die ich übersetze, wobei ich bei Yara auch nicht gesehen habe, irgendwie da ist eine Angolanerin, sondern ich freue mich endlich mal eine Frau übersetzen zu dürfen, weil das hat mich Jahre noch vor diesem identitätspolitischen Diskurs immer, wo ich sagte, Mensch, ich übersetze die ganze Zeit nur Männer, ich würde auch gern mal eine Frau übersetzen, ne? Ja, sie schreibt anders als Onjaki und sie schreibt anders als Agualusa, aber auch einfach, weil sie eine andere Person ist, auch weil sie einen anderen Hintergrund hat. Sie ist ja auch wie ihre Protagonistin erstmal in Portugal aufgewachsen. Und ja, natürlich ist jedes Buch auch anders, ja, aber sie ist eine ganz andere Autorin als eben jetzt der über 60-jährige Agualusa, ja, und es ist eine andere Figur als Onjaki, der in Luanda aufgewachsen ist als Sohn eines ehemaligen Guerilleros. Es sind halt einfach andere Biografien, die sich dann auch widerspiegeln. Dass sie eine Frau ist, merkt man natürlich in jeder Zeile dieses Buches, ja, das ist natürlich auch was anderes, ja.
Auffällig ist ja auch noch, dass du ganz viele Begriffe hast stehen lassen, also ganz angolanische Begriffe, die dann hinten im Glossar erklärt werden. Und das ist auch gut. Also es gibt wahrscheinlich Sachen, die nicht übersetzbar sind und dann lässt man sie so stehen.
Ja, also ich habe es da gemacht, also zum Teil, es gibt mehrere Gründe, warum ich Sachen stehen gelassen habe. Zum einen ist es ja so, die Protagonistin fährt ja in ein fremdes Land. Sie kommt aus Portugal und sagt plötzlich, okay, ich bin Angolanerin, ich fahre nach Luanda und merkt, hallo, bin ich nicht. Ja, die Angolaner sehen mich als Portugiesin, ja, und ich höre Begriffe, die irgendwie nicht mein Portugiesisch sind. Also muss ich sie auch irgendwie als fremd markieren. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, damit kommt man auch klar als in Deutschland. Also das Klassische ist, in Angola sagen die Leute wirklich ja. Ja, zwar mit Y geschrieben, aber ja. Dann bleibt das halt da stehen mit Y und kursiv, ne? Oder halt bei bestimmten Worten, wo ich dachte, man könnte ungefähr so ahnen, was sie heißen, und am Ende kann man ja im Glossar nachschlagen, habe ich sie stehen gelassen, sofern es eben nicht Normportugiesisch war. Ist aber auch so ein bisschen, muss man ein bisschen mitspielen, Fingerspitzengefühl beweisen, damit man nicht ganze Passagen da
erklären muss, genau. Ja, zum Beispiel gibt es ein also ganz einfacher Begriff Pato und Pata, die für einen Begriff für uneingeladene Gäste, das ist irgendwie, fand ich so ein kleines Beispiel, ne?
Genau.
Das kann man, wenn man das jetzt in einem Halbsatz erklärt, das dauert ja viel zu lang, das bleibt da einfach drin. Und wenn man will, kann man nachgucken. Man kann sich es aber auch teilweise selbst zusammenreimen, was es heißen könnte, und sich hinterher nochmal bestätigen lassen oder so. Also das funktioniert in dem Fall wirklich sehr gut, finde ich.
Das freut mich, weil über die Pato und Pata habe ich ewig geredet, auch mit der Autorin. Oder auch da habe ich tatsächlich auch recherchieren müssen, weil also in Luanda weiß jeder, was ein Pato ist. Das ist halt einfach jemand, der uneingeladen zu einer Party kommt, ja. Gatecrasher, aber Gatecrasher passt halt irgendwie auch nicht so vom Sprachniveau her. Und es gibt eine ganze Kultur um diese Patos, die es in anderen Ländern auch gibt, aber niemand weiß, wo das Wort herkommt, warum. Pato heißt eigentlich Ente, ja, warum das so heißt, das gibt es 1000 Theorien dazu, aber ich meine, für so einen Aufsatz ist ja auch kein Platz im Buch, ne? Dann muss man es einfach mal stehen lassen, genau.
Es gibt ja auch so andere Erklärungen. Einmal wird ja auch erklärt, warum Frauen mit Tante angeredet werden. Und ist das, also hast du das ergänzt oder ist das schon im Buch?
Ich glaube, an einer Stelle schreibt es auch die Autorin schon so rein, ja. Ne? Weil das ist auch fremd. Also in Angola ist die Tante, in Mosambik gibt es die Mutter. Also meine damals höchstens 20-jährige Tochter wurde als Mutter angeredet von einem Polizisten, weil das sozusagen eine respektvolle Anrede ist. Ne? Und die Tante ist in Angola sowas Ähnliches, aber auch nicht ganz. Ne? Also hat auch so eine soziale Funktion. Aber da kann man auch die Tante stehen lassen, weil ist es so ähnlich, wie wenn man hier Leute Tante anreden würde. Ne? Nur, dass es niemand hier so oft macht.
Also ist auch das Portugiesisch, das Monteiro schreibt, ist das mehr ein also portugiesisches Portugiesisch oder verändert sich das vielleicht im Laufe des Buchs? Oder?
Also sie hat ja auch wörtlich Reden drin und an sich schreibt sie ein enorm portugiesisch, ein portugiesisches Portugiesisch. Ja. Es gibt auch, also das ist wieder halt, Onjaki versucht ein bisschen angolanisches Portugiesisch reinzubringen, ne, aber im Grunde ist es das Portugiesisch, er schreibt Yara, das Portugiesisch Portugals, aber eben dann auch sehr facettenreich. Ne? Und in der Alltagssprache hat sie das angolanischen Slang drin, genau.
Da gibt es ja auch ein bisschen lustige Szene, wo sich dann eben eine der Töchter der Freundin über ihr Portugiesisch so ein bisschen lustig macht und dann auch sagt, es ist voll peinlich, wie du sprichst. Kannst du nicht wenigstens die Vokale ein bisschen langziehen?
Das ist nett, ja. Und das ist, glaube ich, heute so eine schwierige Stelle in dem Buch überhaupt, weil man diese Varietäten, ich meine, wir haben natürlich im Deutschen auch, wir haben so ein österreichisches Deutsch oder was weiß ich, Norddeutsch und sowas, ne? Aber da kann man nie Analogien finden. Und das ist schon, die Brasilianer denken, die Angolaner würden Portugiesisch sprechen, aber das stimmt halt einfach nicht. Ja, es ist tatsächlich viel blumiger, viel vokalreicher und ja. Genau, diese Szene ist auch so eine Szene, wo man einfach auch diese kulturelle Differenz einfach markieren kann. Ne? Und diese Töchter dann sagen, also ich finde das auch wirklich schön in diesem Buch, diese Begegnungen zu machen. Ja? Diese Luanda-Chicks, die halt irgendwie sagen, hey, du kommst aus Portugal, du Bauerntrampel. Ja, sie kommen mit zwei T-Shirts da an und die machen sich halt super zurecht. Ne? Und also bricht auch so mit so Erwartungshaltungen, ne? Erste Welt, dritte Welt und so weiter. Das sind also so Kleinigkeiten, die in dem Buch auch einfach schön sind. Ne?
Ja, und auch einfach das, was halt auch irgendwie, ja, auch ein Ziel von Monteiro war, einfach die Frauen in dem, also in der Gesellschaft in Angola, aber auch gerade im Unabhängigkeitskampf zu würdigen, also einfach auch einen Teil von deren Geschichte zu erzählen. Und ich finde, das gelingt ihr also sehr eindrucksvoll, ohne dass man sich, also auch sie macht diese Konflikte ja relativ einfach. Also sie fängt ja nicht an mit irgendwelchen, den Abkürzungen der verschiedenen Befreiungsarmeen um sich zu werfen oder so, sondern das wird so ein bisschen als gegeben. Also mir kam es so vor, dass wenn ich mich ein bisschen in Angola auskenne, dann verstehe ich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber selbst wenn ich mich in angolanischer Geschichte nicht so gut auskenne, verstehe ich schon, worum es eigentlich geht und dass aber ihr Hauptaugenmerk auf den Frauen liegt.
Das stimmt, aber auch so in der Bewältigung des Alltags, ne? Also das sind wirklich starke Figuren. Also klar, diese Hauptfigur, zu der sie kommt und die sie praktisch unglaublich herzlich da einfach aufnimmt und so selbstverständlich und ja, in diesem Kampf eigentlich der Alltag bedeutet, ja, wie die das Essen da zusammenbringen und überhaupt alle Facetten dieses schwierigen Alltags zusammenbringt, das ist schon stark, ja. Ich glaube, das macht auch einen Teil der Faszination aus, dass man da auf einmal so auch seine eigenen Erwartungshaltungen oder seine eigenen Vorurteile so ein bisschen in Frage gestellt bekommt, ja. All das ist alles da drin, was wir ja auch dann mit der Autorin vielleicht gemeinsam haben oder mit der Figur, die aus Europa kommt und sich eigentlich nur wundert und dann auch wieder, also in die eine Richtung wundert und in die andere Richtung wundert. Also wie es eben bewältigt wird, das, was sie da vorfindet und sie erstmal abstößt, gleichzeitig aber auch fasziniert. Und das ging uns dann genauso.
Ja, und es sind ja auch sehr, also wirklich sehr facettenreiche Figuren. Also also auch diese Frau in Luanda, die ja eigentlich Teil des korrupten Establishments ist, aber gleichzeitig auch unheimlich zu strampeln hat und Parallelen gibt zu der Frau, der sie auf der Straße Fische abkauft, genau. Ja, weil sie halt einfach auch eine starke Frau ist, ja, bis hin, also das ist in dem Fall jetzt ein Mann, irgendwie dieser korrupte Minister, der in seiner Freizeit Gedichte vorliest, selbst der hat so eine sensible Seite wieder, ja, und ja, ich meine, also dieses Profil der Frauen, genau wie du sagst, diese, ich muss nicht alle Befreiungsbewegungen kennen. Ich muss auch gar nicht wissen, ab wann das Elend von der Befreiungsbewegung kam oder beziehungsweise dem Kampf um die Befreiung und ab wann der Krieg lappte in diesen Bürgerkrieg, vor dem ja das Familie geflüchtet ist damals. muss ich erstmal gar nicht wissen. Ich krieg das mit so beim Lesen. Und der Kern der Sache ist was anderes. Ne?
Und dann kommt noch eine Facette dazu, wie sie Körperlichkeit eigentlich beschreibt. Das macht sie auch sehr intensiv, so über ihre eigene auch Sexualität. Und dann gleichzeitig aber auch so eine Würdigung eben so einer Frau, die eben Fische verkauft, und beschreibt ganz genau, wie die geht, ganz gerade und würdevoll. Also sie gibt denen dann auch die Würde, indem sie die so sehr genau beschreibt, ohne zu werten. Ja? Mhm. Also das macht das, glaube ich, das sind alles diese verschiedenen Facetten, die das Buch so gut machen.
Und was ich tatsächlich auch sehr interessant fand, das ist ja ein Aspekt, ist ja, wie lebt man denn, wenn die Geschichte, die eigene Geschichte, die Familiengeschichte oder auch die Geschichte des Landes, wo man herkommt, so ein bisschen übermächtig geworden ist. Und da ist eben bei ihr auch einmal diese persönliche Geschichte, die eng verbunden ist mit der großen politischen Geschichte. Und das scheint für mich, also das kann jetzt Zufall der Lektüre geschuldet sein, aber ich habe jetzt einige Bücher vom afrikanischen Kontinent gelesen, wo ich immer wieder auf dieses Thema stoße. Also sei es jetzt von Max Lobe Vertraulichkeiten, der ist ganz klar autofiktional, oder auch von Nwoye Rosa Tschuma, Haus aus Stein, da geht es, ist eine fiktionale Geschichte, aber da geht es auch darum, wie erschaffe ich mir in Simbabwe eine Biografie, wenn ich eigentlich nicht weiß, wie meine Mutter gestorben ist. Aber immer, worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses Verhältnis zwischen privater Biografie und politischer Geschichte scheint mir gerade, also mir ist es aufgefallen bei Literatur vom afrikanischen Kontinent, aber es gibt natürlich auch in den anderen Literaturen einfach auch ein starkes Thema zu sein. Würdet ihr dem zustimmen oder sagt ihr, naja, jetzt hat sie mal zwei Titel genannt, wo es gerade passt?
Nee, stimme ich zu, ja.
Das, glaube ich, bringt das auch mit sich, ja, diese ganze Geschichte, die eben Afrika und Europa, ne, wir reden ja auch immer über Bücher, genau, die nach Europa gelangen, die hier wahrgenommen werden. Diese ganze Geschichte ist voller Verwerfungen, und warum sollen dann Geschichten, die auch mit Flucht und Vertreibung immer wieder zu tun haben, warum sollen die nicht auch widersprüchlich sein, was hier extrem sind? Also wenn ich jetzt bei Yada sehe, der Großvater, der eigentlich sagt, ich bin Portugiese, und die Portugiesen sagen, ey, du bist schwarz, und er sagt, aber ich bin Geschäftsmann, ja, und er will dieses Angola nicht lassen, von dem er glaubt, das ist ein Portugal. Ja. Also von dem er bis zum Schluss festhält, dass er dahin gehört als schwarzer Portugiese und nach Portugal kommt und da ein Niemand ist und dann gesagt kriegt, naja, die Leute sind ganz nett, sie sind halt Rassisten, aber sonst sind die ganz nett. Also auch diese Mikrogeschichten, ja, also was heißt Mikrogeschichten, das steht ja auch über diesem Ganzen, ist steht so emblematisch für wirklich, also ich meine, dieses berühmte Wort der Verwerfung, ja, oder diese Widersprüche, die in allem drin stecken.
Ja, das kommt ja bei dem Buch tatsächlich auch noch dazu, dass ja auch Portugal einfach ein schwieriges Verhältnis, und das ist wahrscheinlich schon beschönigend ausgedrückt, zu der eigenen Kolonialgeschichte einfach hat.
Ein sehr problematisches insofern, als Portugal wahrscheinlich nicht so sich vom Faschismus befreit hätte, wenn nicht die Kolonialbewegung oder antikolonialen Bewegungen da ordentlich nachgeholfen hätten, ne? Und gleichzeitig möchte Portugal oder wollte auch damals Portugal, das ist jetzt auch 50 Jahre her, aber nicht von seinem Weltreich lassen oder Teile Portugals. Ne? Gleichzeitig gibt es eben so ein positives Verhältnis auch dann wiederum, ja. Also das ist auch diese Widersprüchlichkeit. Ja, viele, viele Menschen in Portugal sehnen sich nach früher. Gut, dann kann man sagen, okay, gibt es wie in Deutschland Schlesier oder sowas, ja. Aber es gibt auch gleichzeitig so einen Bezug, ja, dass man sagt, okay, irgendwie gehören wir doch zusammen, ja, also auf vielen, vielen Ebenen, ne? Und hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich gleichzeitig von einem Terrorregime befreit hat, ja. Mhm. Also.
Und du hast jetzt ja schon einige Autoren aus Angola oder auch Autorinnen und aus Mosambik übersetzt. Wie siehst denn du die Rezeption hierzulande? Gibt es da eine größere Offenheit? Ist die so konstant über die Jahre geblieben oder?
Ja, ich würde sagen, konstant über die Jahre geblieben trifft es so ein bisschen. Es ist natürlich, wir haben nicht so viele Bücher, die aus Angola, Mosambik oder auch noch kleineren Ländern des portugiesischen Sprachraums zu uns kommen. Das hat mit auch tausend Gründen zu tun, ist einfach so. Also es wird nicht, ne, hat nicht nur mit unserem bösen Markt zu tun, sondern auch, dass dort weniger geschrieben wird und so. Das heißt, jedes Buch ist ein Einzelstück. und wird auch als solches behandelt. Was ich beobachte, ist natürlich, dass viele Bücher so ein bisschen wie Landeskunde behandelt werden auch, ja, dass man sagt irgendwie, ja, dieses Buch handelt von einer ganz, ganz, ganz fremden Welt und man irgendwie eher weniger darüber schreibt oder rezensiert, dass dieses Buch einem sozusagen auch als europäischen Menschen, der noch nie von Angola gehört hat, vielleicht etwas geben könnte. Ich glaube, das ändert sich ein bisschen. Also das habe ich, glaube, zum ersten Mal massiv wahrgenommen bei einer allgemeinen Theorie des Vergessens von José Eduardo Agualusa, auch aus Angola, wo so Leute, Rezensentinnen schrieben, weiß gar nicht, wo dieses Land ist, aber dieses Buch hat mich berührt. Ja. Das ist, glaube ich, bei Yara Nakahanda Montero so ähnlich.
Genau, ich behaupte mal, das war auch meine Lesart. Ich habe nicht gesagt, oh, da ist ein Buch aus Angola, das nehme ich mir jetzt mal vor, sondern ich hatte ein Buch vorgefunden auf meinem Tisch und habe angefangen, das zu lesen. Und dann war mir das eigentlich egal. Ja, also, und ich glaube, so ähnlich ging es dir wahrscheinlich auch. Also die literarische Qualität, das abgedroschene Begriff mal zu verwenden, hat mich da überzeugt, sonst nichts im Prinzip. Und dass ich dann natürlich in eine Welt reingenommen werde, mit der ich mich jetzt so noch nicht beschäftigt habe, zeigt ja nur, dass sie in uns was Universales anspricht. Sonst würden wir das nicht zu Ende lesen oder sonst würde ich ein Sachbuch über Angola lesen.
Also ich habe es tatsächlich gelesen, weil es aus Angola kommt. Aber das ist, also das, ich habe irgendwann mal Fotografien von Jo Radcliffe, das ist eine südafrikanische Fotografin, gesehen. Die hat aber auch in Angola viel in Angola fotografiert. Und diese Fotos habe ich irgendwann mal gesehen. Und dann war ich davon so beeindruckt, dass ich angefangen habe, über Angola zu lesen. Und glücklicherweise wohne ich ja in Berlin, wo es auch viele Filmfestivals einfach gibt. Und dann gab es, kurz nachdem ich dieses Buch gelesen habe, einen Zeichentrickfilm aus Angola. Da geht es aber direkt um den Unabhängigkeitskrieg. Und das, also da war ich so ein bisschen, da hatte ich so eine, da habe ich mich einfach sehr mit Angola beschäftigt. Aber ich glaube auch, dass man das wirklich nicht muss, also für dieses Buch, da stimme ich dir völlig zu.
Dieser Film über die Reise, das war über die Reise von Kapuczynski, glaube ich auch, ne? Dieser Zeichentrickfilm, wenn ich mich, also ich habe jetzt gerade Bilder im Kopf, wo ich denke, ja, das passt aber auch sehr, sehr gut zu diesem Buch, was in diesem Film war, auch dieses, ja, da ging es auch um Frauen. Genau, und ja, also klar. Und natürlich, ja, es hat mit Angola, also Angola ist natürlich auch so ein Brennglas für viele Dinge, die weltgeschichtlich passiert sind, auch für absolut schreckliche Dinge, ja. Wie wahrscheinlich jedes Land, in dem Krisen oder Kriege passieren, auf die eine oder andere Weise Brennglas für viel größere Dinge sind, ne, oder für andere.
Aber ich finde schon auch, dass man bei der Rezeption merkt, nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern auch, es gibt in Sefi Attas, der sonderbare Emigrant, so eine schöne Szene, da ist der sonderbare Emigrant auf einer Konferenz zur Literatur aus Afrika in den USA und das frankophone Afrika findet gar nicht statt. Aber sozusagen das lusophone Afrika wird noch nicht mal erwähnt. Also da wird noch nicht mal das Fehlen bemerkt. Und weil unsere Rezeption hier ja auch stark von den USA einfach beeinflusst ist, habe ich da auch schon das Gefühl, dass Hauptaugenmerk meist auf englischsprachiger Literatur vom afrikanischen Kontinent liegt.
Aber es ist vielleicht auch die schiere Quantität einfach. Also ja. Das ist ja bei allem so, dass man dann mehr hat, weil einfach mehr produziert wird und dann wird auch mehr übersetzt und veröffentlicht. Also das ist irgendwie auch klar. Ne? Aber was so Facetten sind ja auch noch, dass man auch immer in diesen Ländern so diese Sehnsucht hat, wegzugehen. Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Und das ist in dem Fall zum Beispiel Südafrika. Südafrika ist für viele Afrikaner, die werden ja auch nahezu überschwemmt und entsprechend gibt es auch viele Fremdenfeindlichkeit in Südafrika. Ne? Von den Ländern aus Simbabwe, Mosambik, Angola, die dann ihr Heil eigentlich in Südafrika suchen, was man auch gar nicht so weiß.
Auch darüber wird wenig geschrieben. Also es gibt einen Roman von Agualusa, der noch nicht übersetzt ist, aber in dem es um ein afrikanisches Schriftstellerinnen-Treffen in Mosambik gibt und außer einem, dem einzigen Weißen, wo man auch weiß, dass es wahrscheinlich irgendwie Miyakoto sein wird, sind alle aus dem Ausland angereist, alle aus Europa angereist und begegnen dort auf der Insel ihren afrikanischen Protagonistinnen und sind baff erstaunt. Ja. Ja. Also das ist so, aber dass das Portugiesische nicht so ein Stellenwert hat, glaube ich, tatsächlich, also damit zu tun mit Quantitäten natürlich, ja, und auch, dass sozusagen, wenn man Erfolg haben möchte, man in Portugal publiziert, was jetzt nur auch nicht der Riesenbuchmarkt mit mit Einfluss auf der Welt ist.
Ne? Und da haben wir England und USA und so weiter. Ne? Also,
Aber ich wünsche mir ja mehr Literatur aus Angola und Mosambik. Ich denke, ihr werdet euch diesem Wunsch einfach anschließen.
Aber selbstverständlich.
Und deshalb bedanke ich mich bei euch für dieses schöne Gespräch. Schön, dass wir uns hier heute treffen konnten.
Ja, ich danke auch.
Ja, wir danken für die Einladung. Ja, genau. Es macht immer wieder Spaß, sich auch nochmal wieder auszutauschen. Ja.
Und vor allem über ein Buch zu reden, das man vor längerer Zeit schon übersetzt hat und wieder draufgeworfen zu werden und sich nochmal damit zu beschäftigen. Sehr, sehr schön.
Und auch vor längerer Zeit gelesen hat und man muss dann doch wieder nochmal reinschauen.
Definitiv, ja.
Und mit Michael als Übersetzer zu reden, ist immer eine große Freude.
Okay, bevor es jetzt aber hier zu idyllisch wird, hören wir auf. Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft einfach sehr dabei, dass andere Interessierte diesen Podcast entdecken können. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann!